Und das sind natürlich auch keine Sachen, die man sich jetzt irgendwie, die wir uns jetzt ausgedacht haben oder sowas, sondern die Schrift macht halt das Alte Testament, was ich auch soeben gesagt habe, hat uns ja von einem irdischen Segen gesprochen. Alles, was wir an Segen erwartet haben oder was ein Israelit erwartet hat, ist mit der Erde verbunden. Das ist nichts, was mit dem Himmel verbunden ist. So, und deswegen haben wir, ist das auch die irdische Berufung. Ja, wenn Abraham eine Berufung bekommt, dann war das eben zu einem Segen hier auf dieser Erde. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Also das war ein irdischer Segen, der hier mit dieser Erde zu tun hat. Mit der Erde zu tun hat. Mit dieser Erde, dann denkt man immer, es gibt noch eine andere. Mit der Erde zu tun. So, und die himmlische Einschaltung heißt bei uns eben jetzt himmlische Einschaltung, weil es im Hebräerbrief heißt, dass wir Genossen der himmlischen Berufung sind. Also das haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Ja? So, und wir haben ein Bürgertum, was in den Himmeln ist. Also wir haben sehr häufig diese, dass wir so wie der Himmlische sind, sind auch die Himmlischen. So wird es im 1. Korinther 15 genannt. Ja? Also wir leben in einer Zeit, wo wir eben Himmelsbürger sind, wo wir hier Fremdlinge sind und mit dem alles, was mit uns zu tun hat, eben mit dem Himmel zu tun. All unsere Erwartungen haben was mit dem Himmel zu tun. Und deswegen heißt das hier himmlische Einschaltung oder himmlische Einschub oder wie ihr es auch nennen mögt, weil es sich unterscheidet von dieser irdischen Berufung, die Israel hatte und ganz deutlich auch im Alten Testament auch nachzuweisen ist. So, jetzt haben wir hier die Farben geändert und jetzt können wir das vielleicht noch ein wenig besser auch erkennen. Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen dunkler, das kommt uns jetzt auch noch zur Hilfe. Und hier sind wir stehen geblieben bei dem Geheimnis. Und ich möchte jetzt eigentlich erstmal, dass wir nochmal die Bibel gemeinsam auch aufschlagen und jetzt auch ein bisschen lesen, um einfach jetzt mal da ein bisschen reinzukommen in das Thema von den Gleichnissen vom Reich der Himmel. So, und da lesen wir mal Kapitel 13 ab Vers 1. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus, also nachdem die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt haben, hier, der treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen, wo er also abgelehnt war. Da heißt es, an jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See und es versammelten sich große Volksmengen bei ihm, so dass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und sogleich ging es auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufgegangen war, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, genommen, weggenommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen, und hörend nicht hören noch verstehen. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die sagt, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es gesehen und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann? Und dann kommt die Auslegung vom Gleichnis des Seemanns, und dann kommt im Vers 24, fängt es an, dass der Herr die Gleichnisse von dem Reich der Himmel beschreibt. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen sät. Das ist das erste Gleichnis. Dann Vers 31, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn. Vers 33, ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. Vers 44, das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den der Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Vers 47, wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. So, und jetzt denken wir, das wäre es schon mit den Himmelreichsgleichnissen, und das, was vielen nicht bekannt ist, dass das in Kapitel 18 geht das jetzt weiter, und da sagt der Herr Jesus weitere Gleichnisse vom Reich der Himmel. Und da heißt es in Vers 23, deswegen ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinem Knechte Abrechnung halten wollte. Und dann in Kapitel 20, Vers 1, denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der früh morgens ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Und dann Kapitel 22, das Reich der Himmel, Vers 2, das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und so weiter. Und dann noch das letzte Gleichnis in Kapitel 25, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Also jetzt habe ich mal, das sind alle Gleichnisse vom Reich der Himmel. Hat jemand mitgezählt? Wer weiß es? Kommt. Wer hat das gesagt? Genau, 10 waren es. Geraten oder gewusst?
Gezählt.
Oh, cool, sehr gut. Also gewusst. Sehr gut. Ja, genau, wir haben es hier tatsächlich mit 10 Gleichnissen vom Reich der Himmel zu tun. Und es steht nicht immer dabei, aber das ist schon eins der wichtigen Punkte, die wir jetzt sehen müssen, dass es immer um ein Geheimnis des Reiches der Himmel geht. Ich gehe noch einmal zurück. Ja. Er antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Und der Herr sagt daraufhin eben, oder bringt dann diese 10 Gleichnisse vom Reich der Himmel. Das heißt, wir müssen immer in jedem Gleichnis, müssen wir jetzt suchen danach, was ist denn jetzt das Geheimnis? Ja? Wir haben also gerade ja die ganze Zeit versucht nachzuweisen, dass die Israeliten, was die erwartet haben, was die verheißen bekommen haben, worauf die warteten. Und dass das ein Reich war hier auf dieser Erde, was also im Alten Testament bekannt war. Und jetzt haben wir es mit einem Geheimnis zu tun, also mit etwas, was nicht im Alten Testament verheißen war. Und das müssen wir jetzt suchen. Also das Reich würde sich jetzt ganz anders entwickeln, als es angekündigt war. Und das sehen wir schon allein daran, dass der Herr, bevor er diese Himmelreichsgleichnisse, ja, diese Gleichnisse vom Reich der Himmel erwähnt, da hat er ein Gleichnis vorangestellt. Und dieses wird nicht das Gleichnis vom Reich der Himmel genannt, mit dem Sämann, der ausgeht und dann eins fällt auf das, auf die, unter die Dornen, das andere auf das Steinichte und so weiter. Das wird nicht ein Gleichnis genannt von dem Reich der Himmel. Aber es führt quasi ein in diese Himmelreichsgleichnisse. Es führt dahin. Das heißt, der Herr begibt sich jetzt hier aus dem Haus hinaus, so heißt es ja in Vers 1, und fängt ein ganz neues Werk an. Bisher hat er Frucht gesucht am Weinstock Israels. Das will ich mal, das könnt ihr euch mal als Studiernotiz daneben schreiben. In Jesaja 5, das ist das Kapitel, wo uns sehr deutlich geschrieben wird, was Israel in den Augen Gottes war. In Jesaja 5, Vers 1, da heißt es: Nun will ich singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Das ist das, was Gott getan hat an seinem Weinberg, in seinem Weinberg. Und er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte schlechte Beeren. Und das geht so weiter, das muss man mal im Zusammenhang lesen. Aber das war das, was Israel war, das war ein Weinberg. Und Gott, der Herr Jesus kam und suchte jetzt diese Frucht an seinem Weinberg und fand sie nicht. Das haben wir ja jetzt in der ersten Stunde gesehen, dass er abgelehnt worden ist. Und jetzt geht der Herr Jesus raus, geht aus dem Haus hinaus, setzt sich an den See und beginnt ein völlig neues Werk, in dem er Samen sät auf einen ganz anderen Boden. Und hinterher in dem Gleichnis vom Unkraut im Acker, da heißt es einmal, und der Acker ist die Welt. Und der Acker ist die Welt. Das heißt, steht in Vers 38, glaube ich, wird das so beschrieben. Also jetzt ist auf einmal der Blickwinkel ein ganz anderer. Sonst hatte der Herr nur eine Botschaft an Israel gehabt. Sie sollten sich nicht auf den Weg von den Nationen begeben. Die Botschaft ging allein an Israel. Aber jetzt geht er, und ich möchte das mal so sagen, aus dem Haus Israel hinaus, setzt sich an den See. Das ist ein Bild für die Völkerschaften. Der See und das Meer, das aufbrausende Meer ist oft ein Bild von tobenden Völkermassen. Ja, das könnt ihr auch mal hier nachlesen in Offenbarung 17 und Jesaja 17. Da kann man das nachlesen, dass Völkerschaften beschrieben werden wie mit einem Meer oder mit einem See und dergleichen. Und der Herr setzt sich jetzt an diesen See und verlässt das Haus, und ich habe das ganz bewusst gesagt, das Haus Israel. Und das da tun sich viele mit schwer mit dieser Anwendung, ja, dass der Herr das Haus verlässt. Aber ich möchte das schon auch mal, dass wir das mal nachlesen. In Kapitel 10, Matthäus 10, Vers 5, da heißt es zum Beispiel, genau unserem Vers, den ich gerade auch schon zitiert habe, Vers 5, diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nation und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu dem verlorenen Schafen des Hauses Israel. Oder schlagen wir mal aus Kapitel 23, wir bleiben jetzt erstmal nur im Matthäus-Evangelium, es gibt noch viele andere Stellen, aber um zu zeigen, dass das nicht einfach an den Haaren herbeigezogen ist, was viele immer gerne sagen. Ich meine, ich würde da auch nie eine Lehre drauf aufbauen, aber ich finde das sehr interessant und auch erwähnenswert. Kapitel 23, Vers 38, da heißt es, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen bis jetzt, bis ihr sprecht, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Also, und da gibt es noch eine Apostelgeschichte, Kapitel 2, 7, Hebräer, noch weitere Stellen, wo Israel immer mit diesem Haus verglichen wird. Und jetzt ist es eben so in unserem Kapitel, dass es dort heißt, dass der Herr Jesus aus dem Haus hinausgeht und sich an den See setzt. Also das ist schon mal das Betätigungsfeld erweitert sich. Es ist nicht nur der Weinberg Israels, sondern sein Aufgabenfeld wird auf einmal größer. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in Vers 19 in unserem Kapitel, wo es dann heißt, hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann, so oft jemand das Wort vom Reich hört. Jetzt ist das nicht mehr eingeschränkt auf Israel, sondern wenn jemand, das kann jeder sein. Also da merken wir auch, jetzt wird die Botschaft, die wird nicht auf Israel beschränkt, sondern geht auch darüber hinaus. Außerdem muss man sagen, dass der Herr offensichtlich damals eine neue Art der Verkündigung installierte, möchte ich mal sagen. In Vers 10 heißt es, und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Anscheinend war das nicht so die bekannte Art und Weise, wie man damals predigte. Weil die Jünger fragten, warum tust du das so? Das sind wir nicht gewohnt. Obwohl ich mir sagen lassen habe, dass wohl auch in den jüdischen Schriften es gewisse Gleichnisse und so weiter damals schon gab. Ja, also es ist nicht so, dass das jetzt was völlig Neues war. Aber dass Gott das gebrauchte, dass auch der Herr Jesus das gebrauchte, das war den Jüngern offensichtlich neu. Also das zeigt auch ein bisschen, es steht hier, wir haben hier einen Wechsel. Das ist ja das, was ich beweisen möchte, diesen Einschub, dass wir auf einmal sagen, jetzt verändert sich auf einmal etwas. Wir haben es mit einer neuen Sache zu tun. Und das zeigt sich eben an diesen verschiedenen Punkten. Dass es eben auch zum Beispiel heißt, dass es nicht mehr vom Reich der Himmel, es hat bisher immer Reich der Himmel geheißen, jetzt steht da von dem Geheimnis des Reiches der Himmel. Also es gibt auch, und das steht in Vers 35, das können wir auch noch dazu nehmen, das ist auch ein sehr interessanter Vers. Da wird, ich lese mal ab Vers 34, dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Damit erfüllt würde, und das ist interessant, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen ist. Was von Grundlegung der Welt an verborgen ist. Das ist schon interessant. Weil das, was die Gemeinde betrifft, wir wissen, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Israel hatte diese Verheißung nicht. Von Israel heißt es nicht, dass es auserwählt ist vor Grundlegung der Welt. Wenn es über Israel geht, in Matthäus 25, in der Offenbarung, dann sehen wir auf einmal, dass da steht, immer von Grundlegung der Welt an. Von Grundlegung der Welt an, nicht vor Grundlegung der Welt. Und jetzt sollte der Herr etwas zeigen, was von Grundlegung der Welt, also als die Welt ins Dasein gerufen worden ist, was davor war. Das sollte jetzt offenbar werden. Also die Himmelreichsgleichnisse, das finden wir eben nicht im Alten Testament, sondern das ist eben noch nicht geoffenbart worden. Deswegen habe ich so eben gesagt, ein Geheimnis ist immer etwas, was im Alten Testament unbekannt war, was von Grundlegung der Welt an eben verborgen war. Und wir wissen mit Epheser 3, Vers 9, verborgen war in Gott, was den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist. So, und jetzt haben wir also eine Entwicklung des Reiches, das sich völlig anders darstellen würde, als das erwartet war. Und ich möchte noch eine Frage, oder ich meine, ich habe sie eigentlich jetzt natürlich schon auch ein bisschen beantwortet. Wer ist denn jetzt der Adressat für die Gleichnisse vom Reich der Himmel? An wen richtet der Herr sich denn jetzt? Ich habe ja jetzt schon einiges dazu gesagt. An wen richtet der Herr sich denn jetzt? Na gut, was ich jetzt hören will, ist jetzt auch nicht ganz so. Aber an die Volksmengen richtet er sich, genau, das steht auch da.
Vers 35.
Genau.
Da entlässt er die Volksmenge und geht in das Haus.
Genau, ja. Also da merken wir schon auch, ne, er hat eine Botschaft für das ganze Volk, für die Volksmengen und er hat eine Botschaft für solche, die zu dem inneren Kreis gehören. Das ist schon mal der Adressat. Aber meine Frage geht auch mehr dahin, dass wir sagen, natürlich richtet sich das, ich habe ja hier schon geschrieben, Israel vielleicht, ja, ist es vielleicht Israel dann, wo sich der Herr dran richtet? Natürlich in erster Linie sprach er natürlich mal zu Israeliten. Das war da tatsächlich so. Aber das Spektrum ging viel weiter in dieser Sache. Und das merken wir eben auch an diesen Versen, dass etwas offenbart werden sollte, was von Grundlegung der Welt an auch verborgen war. Und sehr deutlich ist es eigentlich in dem Gleichnis vom Unkraut im Acker, wo dann hinterher gesagt wurde, der Acker ist die Welt. Der Acker ist die Welt. Also das Betätigungsfeld, der Adressat ist eben jetzt nicht mehr beschränkt auf Israel. Also wir müssen da wirklich drauf drängen, ein bisschen, weil sehr viel gesagt wird, ja, dass die Himmelreichsgleichen, die haben alle nur mit Israel zu tun. Ja, die haben mit uns gar nichts zu tun. Ja, das kann man aber so nicht sagen. Wenn wir Gleichnis mal nehmen aus Kapitel 22, da haben wir ja, das ist eigentlich eins der deutlichsten, wo man das auch dran erkennen kann, wer der Adressat ist. Da wird beschrieben, Kapitel 22, Vers 2, das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Wer waren denn die Geladenen? Wer waren die Geladenen?
Israel
waren die Geladenen. Ja? Das waren die Geladenen. Und wie geht das dann weiter, zur Hochzeit zu rufen? Und sie wollten nicht kommen. Ja, das ist Israel. Wiederum sandte er seine andere Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Das ist genauso, wie es geschehen ist. Und den Stephanus hat man dann hinterher auch noch getötet. Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus, brachte jene Mörder um und setzte ihre Stadt in Brand. Ist das nicht alles passiert, 70 nach Christus, wo dann Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht worden ist? Es ist genauso gekommen, wie der Herr sagt. Aber dann geht es weiter und heißt, dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele irgend ihr findet, also egal wen, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, sowohl böse als gute und so weiter. Also das ist der Adressat, wo der Herr sich dran wendet. Auf der einen Seite natürlich eine Botschaft an Israel, wacht auf, was macht ihr da? Aber dann auch, was der Herr anstatt dessen macht. Ja, und das richtet sich dann im Prinzip an alle anderen und da können wir uns dann auch mit einbeziehen. Ja?
Aber wenn wir die Braut sind, sind wir doch nicht nur Gäste.
Wenn wir die Braut sind, sind wir nicht nur Gäste, genau. Also hier geht es auch nicht darum, dass es da um Christus und die Braut ging. Das war ja alles noch gar nicht offenbart zu dem Zeitpunkt. Ne? Die Gemeinde war ja noch, ne, ich werde meine Versammlung bauen, das war ja noch Zukunft in der Weise. Und hier geht es eigentlich nur um die klarzumachen, dass die kommen sollten, nicht gekommen sind und dafür andere eben gewählt worden sind. Ja. Also so verstehe ich dieses Gleichnis.
Hat mit der Hochzeit des Lammes
gar nichts zu tun. Ja. So, also dass wir jetzt erstmal so einen Einstieg haben in ab Kapitel 13, dass wir sehen, aha, hier beginnt wirklich was Neues. Ja, und da gibt es auch bestimmte Kennzeichen, woran wir erkennen können, dass es da etwas Neues gibt. Und jetzt haben wir haben das gerade ja uns gesagt, es gibt 10 Gleichnisse vom Reich der Himmel. Und egal, ob ich jetzt wieder Zeit verliere oder nicht, ich finde das erwähnenswert. Und die Zahl 10, woran erinnert uns die Zahl 10?
10
Aussätzige, Verantwortung des Menschen. Du bist ja schon gleich bei der Auslegung.
10 Gebote.
Ist gut, ja. 10 Gebote, ja.
10 Jungfrauen.
10 Finger. 10 Zehen. Genau, ja. Also, das hat vor allen Dingen auch was mit dem Menschen zu tun. Die Zahl 10 ist zutiefst mit dem Menschen verbunden. Wie gesagt, 10 Finger, 10 Zehen, wir haben 10 Gebote, wo Gott den Menschen unter Verantwortung bringt. Ja? Und der Mensch steht unter Verantwortung. Und das, die Himmelreichsgleichnisse oder die Gleichnisse vom Reich der Himmel, die Himmelreichsgleichnisse, ist ja immer ein bisschen missverständlich, aber die zeigen uns vor allen Dingen unsere Verantwortung hier auf dieser Erde. Das ist das, was ich ja am Anfang versucht deutlich zu machen. Wir haben das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein, zur Versammlung Gottes zu gehören, am Leib Christi zu sein. Aber wir haben eben auch eine Verantwortung in diesem Reich. Und das zeigen uns vor allen Dingen die Gleichnisse vom Reich der Himmel. Da geht es um unsere Verantwortung. So, und von welcher Zeit spricht das Ganze? Ich habe es hier mal dargestellt, ja, dass wir hier das Kreuz haben. Und wir haben es ja mit dem Reich der Himmel zu tun. Also muss ja irgendwie der König im Himmel sein, ja, damit es ein Reich ist, ja, das Reich der Himmel ist. Also, und dann kommt die Himmelfahrt und dann beginnt im Prinzip, wenn man es ganz exakt nimmt, dann das Reich der Himmel. Dann wird das Reich auf der Erde wirklich vom Himmel aus regiert. So, und das dauert dann eben so lange, bis der Herr uns holt. Ja, nee, das stimmt nicht, das geht noch weiter, das Reich der Himmel, und endet dann zu Beginn des tausendjährigen Reiches, und dann kommt dieses eigentliche erwartete Friedensreich, wovon wir soeben die ganze Zeit, von denen alle Propheten reden, das wird dann hier hinter dann sich auch noch erfüllen. Aber wir haben es jetzt in der Zeit zwischen Himmelfahrt und zum tausendjährigen Reich auch mit dem Reich der Himmel zu tun. So, und das haben wir ja letzte Woche schon gehabt, dass wir da dieses Reich haben, und in diesem Reich, da haben wir es mit Unkraut im Acker zu tun. Ja? Wir haben es da mit dem Senfkorn zu tun, das werde ich gleich noch mal ein bisschen genauer ausführen. Mit schlechten Fischen und törichten Jungfrauen zu tun, also mit tatsächlich auch mit Namenschristen, mit Leuten, die einfach irgendwie, wo ein Einfluss stattgefunden hat bei diesen Menschen, dass sie sich irgendwie zu Christus bekennen. Und sei es, wenn sie auf der Steuererklärung irgendwo einen Haken machen, dass sie auch Christ sind oder evangelisch oder katholisch sind. Also da hat irgendwie doch ein Einfluss stattgefunden. Und die sind alle in diesem Reich der Himmel drin. Also da gehört das Unkraut genauso zu wie die schlechten Fische. Ja, und auch wie die törichten Jungfrauen. Das gehört dazu. Aber da gehört eben auch dazu, dass wir eben einen Schatz haben, da ist von einer Perle und von guten Fischen und von klugen Jungfrauen die Rede. Also von dem wahren inneren Kern dieses Reiches ist da die Rede. Und dazu dienen uns jetzt diese Gleichnisse. Und ich möchte die mal hier in der Übersicht zeigen, die verschiedenen Gleichnisse vom Reich der Himmel, und da erkennt man hinterher dann auch so ein gewisses System drin. Ja, also das war, wir haben drei, es beginnt mit drei Gleichnissen, eben Unkraut im Acker, Senfkorn und Sauerteig. Das zeigt uns alles so ein bisschen die äußere Entwicklung des Reiches und wie es sich so nach außen darstellt. Und dann kommen drei Gleichnisse, und die zeigen uns dann mehr, was der wahre innere Kern ist des Reiches. Und dann haben wir zwei Gleichnisse, die uns einmal zeigen, wodurch das regiert wird, was dort regiert in diesem Reich. Und das ist schon sehr interessant, weil das Beispiel von unbarmherzigen Knecht und von den Arbeitern im Weinberg, da geht es einmal um das Thema Vergebung und einmal um das Thema Gnade. Und das zeigt uns, dass das Reich, was jetzt in einem Geheimnis dargestellt wird, nicht in Macht und Kraft dargestellt wird, das war erwartet, sondern durch Vergebung und Gnade. Das ist das, was dem Reich in der heutigen Zeit aufgedrückt ist. Das ist der Stempel, der dem Reich heute aufgedrückt ist. So, und das eben Vergebung und Gnade und nicht Macht und Kraft. Das sehen wir leider noch nicht. Ja, hier und da mal, aber das ist nicht das Kennzeichen. So, und dann haben wir noch zwei Gleichnisse von dem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Da ist ein Gleichnis, wo der König abgelehnt wird. Und das andere Gleichnis, da wird ein König erwartet. oder der Bräutigam erwartet. Ja? Also das, die könnte man auch wieder zusammenfassen, diese beiden Gleichnisse. Einmal abgelehnt, einmal erwartet. Ja? Also so kann man da auch, wenn man alle mal übereinander sieht oder hintereinander weg sieht, auch einen gewissen logischen Zusammenhang bei diesen Gleichnissen finden. Sondern das ist nicht das, was ich euch jetzt frage, sondern das steht eben jetzt in Vers 51, habt ihr, das finde ich so schön, ja, der Herr fragt dann mal so nach, habt ihr das jetzt alles verstanden? Ja, ja, das ist schon nicht so einfach, ne? Aber einfach kann jeder. Also man muss sich da schon ein bisschen auseinandersetzen mit, ich glaube, der Herr hat das irgendwie auch geahnt, dass die Jünger sich schwer taten. So wie wir uns das auch schwer tun, manche Dinge immer gleich auf Anhieb zu begreifen. Also so wie mit Mathematik, also das, da braucht man schon mal ein bisschen länger für. Ja? Also das,
wir haben sofort gesagt ja.
Bitte?
Wir haben sofort gesagt ja.
Sofort verstanden, ja?
Steht da, sofort sagen ja.
Ja, genau, die haben alles verstanden, ist gut, ja. Aber haben sie es wirklich verstanden, ja? Also akustisch haben sie es schon verstanden, ja. Also in Mathe habe ich auch alles akustisch verstanden. Aber habe ich wirklich die Bedeutung verstanden, ja, von dem Ganzen? Ja, das ist dann manchmal schwieriger. Und dann muss man da sich hinsetzen und dann muss man auch mal Nachhilfe nehmen und dergleichen. Und das müssen wir hier in solchen Fragen auch schon mal. Ja. Und es passiert tatsächlich auch mal, dass wir bestimmte Dinge mal schneller verstehen, weil wir aber bei anderen Dingen schon mal nachgefragt haben. Ja, dann fallen uns andere Dinge wieder leichter. Das ist wie so mit dem Puzzle, ne? Am Anfang ist es sehr mühsam, aber wenn man dann mal so ein Puzzle mal schon mal so, ne, bei 1000 Teilen mal 500 schon da liegen hat, dann werden die restlichen 500 viel einfacher. Und so ist das auch mit der Bibel. Ne? Man hat ganz viele Puzzleteilchen, die man zusammensetzen muss und es wird immer einfacher, je mehr man auch verstanden hat. So, aber was mir ja am Herzen lag, wir sind ja immer noch bei diesem roten Strich, ne? Dass wir, ich gehe gleich noch mal ein bisschen auf die Gleichnisse vom Reich der Himmel, vielleicht auf das eine oder andere ein. So viel Zeit habe ich ja auch nicht. Aber konzentrieren wir uns noch mal auf diesen Punkt, dass wir im Matthäusevangelium weitergehen. Ja, wir sind jetzt in Kapitel 13. Wir haben auch gesehen, dass es in vielen Kapiteln noch weitere Gleichnisse gibt. So, wir haben dann ganz interessant eben auch im Matthäusevangelium den Hinweis darauf, dass die Versammlung eingeführt wird. Das ist in keinem anderen Evangelium. Das ist auch sehr interessant, oder? Also da, wo es wirklich um diesen Wechsel geht, da, wo es um den Einschub geht, da, wo uns das so deutlich gemacht wird, dass es hier ein Wechsel stattfindet, da geht es eben auch darum, dass die Versammlung eingeführt wird. Dass der Herr wenigstens schon mal darauf hinweist, du bist der Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Das ist Kapitel 16, Vers 18. Ich werde meine Versammlung. Die war damals noch nicht. Wir wissen, Pfingsttag, das war die Geburtsstunde der Gemeinde, der Versammlung. Aber der Herr weist schon mal darauf hin, es kommt was Neues. Und dann kommt Matthäus 18, Vers 17. Und da geht es darum, wenn man unter den Gläubigen Probleme hat, was man dann tun sollte. Und dann sollte man zu der örtlichen Versammlung gehen. Wenn er aber auch auf sie nicht hört, so sage es der Versammlung. Also wenn er nicht auf die zwei oder drei hört, dann sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hört, dann sei er dir wie der Heide und der Zöllner und so weiter. Aber hier geht es um die Versammlung, ja, in diesem Kapitel 18. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also in diesem Matthäusevangelium, im Kapitel 16, im Kapitel 18, gehen wir jetzt einen Schritt auch weiter. Und wisst ihr, also das habe ich auch sehr spät erst verstanden, das muss ich zugeben oder auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du mir das mal gesagt hast, irgendjemand hat mir das mal gesagt. Das fand ich super, diesen Hinweis. Da geht es in Matthäus 16, Vers 20. Also wir haben das jetzt immer noch im Kopf. Wir hatten das erwartete Reich, wir haben jetzt den Wechsel, wir haben die Einführung, dass die Versammlung, von der Versammlung geredet wird. Und jetzt genau in dem Zusammenhang, wo es um die Einführung der Versammlung geht, also um den Gedanken, ich werde meine Versammlung bauen, da sagt der Herr in dem gleichen Abschnitt, dann gebot er seinen Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Versteht ihr, warum das so bedeutungsvoll ist? Warum ist das so bedeutungsvoll? Bitte? Ja, das ist noch, ich meine, der Christus, das war ja eigentlich nicht das Geheimnis. Ne? Dass er der Christus sei, war ja im Alten. Genau, das, die Gemeinde ist ja das. Ne? Aber hat noch jemand eine Idee, warum das so entscheidend ist? Sag mal. Weil es hätte noch rückgängig machen werden können. Boah. Ja gut, das könnte man natürlich auch so da reinigen. Aber ich denke vor allen Dingen, jetzt war der Zeitpunkt vorbei. Jetzt war es so, dass jetzt haben sie letztendlich, sie haben den Christus abgelehnt, das Volk hatte ihn abgelehnt, die Verantwortlichen hatten ihn abgelehnt und jetzt war es erstmal vorbei. Jetzt sollte nicht mehr davon geredet werden, dass er der Christus ist, nämlich der Christ, der Messias ist, der im Alten Testament der Angekündigte war. Das ist doch interessant. Jetzt sollte auf einmal davon nicht mehr die Rede sein. Das finde ich unfassbar, ja? Und zeigt uns ganz klar, hier jetzt ist ein Wechsel eingetreten. Hier ist etwas Neues, was auf uns zukommt. Hier wird das Neue entsprechend angekündigt. Und das finde ich sowieso genial. Aber das werden wir auch mal irgendwann machen, dass wir uns um die Jahrwochen kümmern, die in Daniel beschrieben wird. Das ist ein hochinteressantes Studium. Da heißt es nämlich, und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Da gibt es ja die 70 Jahrwochen, nur ganz kurz im Abriss, die werden aufgeteilt in 7 Jahren, in 62 Jahren und in einer Woche. Und das sind immer Jahrwochen. Ja, insgesamt sind das 490 Jahre. So, aber diese Zeitspanne, ja, die ist eben so abgetrennt in 7, 62 und eine Woche. Und nach den 69 Wochen klafft wieder eine Lücke. Da merken wir, da passiert auch etwas, das müsst ihr mal zu Hause nachlesen. Da passiert etwas und dann steht da bis zum Ende Verwüstung und weiß ich nicht was alles, was über Israel kommen sollte. Das ist alles das, was jetzt passiert ist über Israel, was auch über sie gekommen ist. Das ist alles verheißen worden, bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich bis die andere Jahrwoche anfängt. Und da ist eine Lücke. Zwischen der 69. Woche und der 70. Woche ist eine Lücke. Und das ist der Bereich, wo wir jetzt die Gemeinde reinschieben. Ja? Oder nicht wir, sondern wo Gott sich eben etwas überlegt hat, eben etwas zu offenbaren, was bisher noch ein Geheimnis war, was nur in seinem Herzen war. Und deswegen meine ich so, dass wir mal dankbar sind für das, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott seine Geheimnisse, die er in seinem Herzen hat, offenbar gemacht hat. Wir leben in einer Zeit, wo Gott den Reichtum seiner Gnade enthüllt hat, wo er gesagt hat, ihr lebt jetzt in einer Zeit, wo ich euch überschütte, nicht mit irdischen Segen, mit Frieden und Gerechtigkeit, Überfluss, Hochzeit und so weiter, Freude auf der Erde, sondern ihr lebt jetzt in einer Zeit, wo ihr beschenkt seid mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wo der Herr uns aus den ganzen Segen des Himmels ausschüttet. Begreifen wir, dass das, warum ich mir so Mühe gebe, das rüberzubringen, diesen Einschub rüberzubringen, nicht damit wir einfach nur das mit dem Kopf verstehen, sondern dass wir das mit dem Herzen verstehen, wo in welcher Zeit wir leben. Und dann gehen wir mal sonntags ganz anders in die Gemeinde und beten den Herrn mal wieder ganz anders an. Wenn ich sage, was der Herr aus mir, dem Sünder, gemacht hat. Wir haben heute eine Predigt gehört, wo wir gehört haben, dass wir Sünder waren. Dass wir nicht mehr in dem Zustand eines Sünders sind, sondern Heilige und Gerechte, völlig gerecht gemacht vor Gott. Wir leben in einer ausgezeichneten Zeit, in der Zeit des himmlischen Einschubes oder der himmlischen Einschaltung, die Gott in seinem Herzen hatte, vor ewigen Zeiten, vor Grundlegung der Welt. Ach, das wäre schön, wenn wir das mehr an unser Herz ranließen. Und das ist wieder angekündigt. Es ist nicht angekündigt, was Gott in dieser Lücke gemacht hat. Das Alte Testament zeigt uns in Daniel 9 tatsächlich, dass da Raum ist für diese Einschaltung. Und Hosea 3, Vers 4 heißt es, die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Das geht auch noch weiter, dieser Vers. Aber viele Tage, das ist angekündigt. Aber es ist nicht angekündigt, was in diesen vielen Tagen passiert. Und das haben wir jetzt eben im Reich der Himmel, in dem Geheimnis des Reiches der Himmel angekündigt, was da passiert. Dass eben dort eine Zeit installiert wird, die auf ganz anderen Grundsätzen basiert, als das, was das Reich im Alten Testament ausgemacht hat. Und nicht das Jahr? Ja. Er wird nichts haben, das ist eigentlich die Kreuzigung des Herrn. Er ist weggetan worden, er hatte eigentlich erstmal nichts. Also das für das, was er gekommen ist, genau, ja, das ist, eigentlich stand er da und hatte nichts, ja, menschlich gesprochen. Ja. Aber wir wissen, dass da eben, und das ist das Geheimnis, ja, dass der Herr was anderes gefunden hat. Das ist fast überraschend, ja, wie das in dem Gleichnis vom Schatz im Acker dann deutlich gemacht wird. Völlig überraschend findet der Kaufmann da was, das ist menschlich ausgesprochen. Der Herr wusste das natürlich immer schon. Ja. Aber völlig überraschend findet der da einen Schatz. Den Schatz im Acker, der findet nicht überraschend den Acker, sondern den Schatz. Das ist doch auch ein Bild von der jetzigen Zeit, wo wir jetzt drin leben, dass wir eine Zeit sind, wo der Herr die Seinen als seinen Schatz bezeichnet. Da lesen wir in dem nächsten Gleichnis also, die kostbare Perle. Ja? Das ist ein Bild davon, dass und da sehen wir, dass beim einen, das hat er überraschend gefunden, den Schatz. Und bei der Perle, da steht, er suchte eine kostbare Perle. Bei dem einen, das ist aus dem Blickwinkel, wie der Herr als Mensch ist. Und auf der anderen Seite ist er im Blick, wie er Gott ist. Da sucht er etwas. Da weiß er um die Schönheit dieser Perle. Das sind so schöne, kleine Zusammenhänge, warum der Herr eben nicht sagt, es reicht doch, wenn ich vom Schatz im Acker rede und dass das die Gemeinde ist. Nein, er sagt, es gibt noch einen anderen Aspekt. Es gibt noch so etwas viel Schöneres, dass der Herr sogar was suchte in seinem. Er hatte ein Verlangen danach. Glauben wir das, dass der Herr ein Verlangen nach uns hatte? Dass der Herr ein Verlangen nach dir hatte, sind wir noch ihm dankbar, dass er verlangte, eine Versammlung zu haben. Er verlangte danach, dass Menschen im Himmel sind, nicht nur Menschen auf der Erde sind, sondern dass Menschen bei ihm im Himmel sind, dass sie auch das kennenlernen sollten, was er schon von Ewigkeit her in der Gemeinschaft mit dem Vater gehabt hat. Ist das nicht, ja, ich kann das auch nicht erklären, ja. Ich kann es noch nicht mal begreifen, dass wir, so wie wir sind, von Natur aus wirklich verdorben. Da war nichts, was der Herr mit uns anfangen konnte. Nichts, gar nichts. Dass der aus uns Himmelsbürger macht und sagt, euch möchte ich aber gerne bei mir haben. Ich möchte die ganze Herrlichkeit, die möchte ich, dass ihr die nicht nur seht, sondern dass ihr die mit mir teilt. Und das ist dieser Einschub, in dem wir jetzt leben. Und das steht natürlich in der Bibel. Das denken wir uns doch nicht aus. Ja? Wir lesen, wir wollen nur die Bibel im Gesamten lesen. Und da finden wir hier im Epheserbrief, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes durch die Versammlung. Ja? Wenn wir mal sehen, was wir für ein Bild abgeben als Versammlung, als Gemeinde, als alle Kinder Gottes auf dieser Erde zum jetzigen Zeitpunkt, was geben wir für ein Bild ab? Wie zertrennt sind wir alle? Aber die mannigfaltige Weisheit Gottes soll dadurch kundgetan werden. Kolosser 1, Vers 26, das Geheimnis. Achso, hier, ich habe nicht weitergelesen. Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unseren Herrn. Kolosser 1, Vers 26, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbar geworden ist. Jetzt aber. Es war verborgen, jetzt aber. Seinen Heiligen. Bist du auch so ein Heiliger? Dann ist dir jetzt ein Geheimnis offenbart worden. Gott teilt seine seine intimsten Geheimnisse mit dir. Mit wem teilst du deine Geheimnisse? Mit jedem Penner auf der Straße oder so? Sabine. Mit der Sabine. Ja, ist gut, ja. Es scheint deine Freundin zu sein. Genau, ja. In so ein Verhältnis stellt uns der Herr, ja, zu Freunden, zu Vertrauten, zu denen er Verlangen hat. In Epheser 3, Vers 9, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war, in Gott. Ich habe mir das unterstrichen, in Gott, ja, nicht im Alten Testament, in Gott, der alle Dinge erschaffen hat. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, wie, das haben wir beim Zacharias gesehen, wie er in dem Lobpreis ausbrach und gesagt hat, wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Ja. Das war Altes Testament, ja. Das war das Reich, wie es angekündigt war, wie es verheißen war, wie es aber nicht gekommen ist. Aber das hat jeder Mund der Propheten bestätigt. Aber jetzt wird etwas ausgesprochen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Und deswegen ist es ganz deutlich, dass wir es mit unserer Zeit zu tun haben. Wenn wir also jetzt wenn ihr in eurem persönlichen Bibelstudium die Gleichnis vom Reich der Himmel lest, dann dürfen wir immer an unsere jetzige Epoche denken. Dann hat das etwas mit unserer Zeit zu tun, in der wir heute stehen. So, wir haben also jetzt das Bild, um das komplett zu machen. Wir haben die Verheißung, wir haben die Erwartung, wir haben die Ablehnung, wir haben das zu erwartende Königreich. Und was haben wir jetzt noch? Die Lücke. Die Lücke. Was? Den Einschub. Genau, schieben wir den doch mal rein. Ja, und weil das ein himmlischer Einschub ist, ist er blau und kommt von oben. Ja, haben wir ja bei allem was gedacht. Ja, ist ja nicht so. Ja. Also wenn wir das verstehen und von heute mitnehmen würden, ja, dass wir in so einer ausgezeichneten Zeit leben und dass diese Gleichnisse vom Reich der Himmel eben etwas mit unserer Zeit zu tun haben, dann haben wir schon viel verstanden. In Römer 15, Vers 18, um auch zu zeigen, dass das nicht vergessen ist. Wir könnten jetzt sagen, so, das war's dann. Ja? Woher wollt ihr denn wissen, dass da noch was kommt? Okay. Also da haben wir jetzt den Einschub und jetzt haben wir Römer 15, Vers 8. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Christus hat nicht das aufgelöst, was im Alten Testament war, sondern er kam, um das zu bestätigen. Und deswegen gibt es eben auch noch eine Hoffnung. Und in Römer 11, Vers 29, da wird es noch deutlicher, denn die Gnadengaben und die Berufungen sind unbereubar. Also das, was Gott einmal verheißen hat, was er versprochen hat, da sagt er nicht, das gilt jetzt einfach nicht mehr. Sondern er wird auch das zu seinem guten Ziel führen. Also wir haben die berechtigte Hoffnung, und Israel vor allen Dingen hat die berechtigte Hoffnung auf dieses Friedensreich. So, jetzt muss ich mal überlegen, was ich jetzt mache. Weil jetzt haben wir nämlich 10 Gleichnisse vor uns. Da könnt ihr so ein bisschen dran ermessen, wie ich mich mit den Zeiten immer vertue. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Aber deswegen überlege ich natürlich jetzt, mache ich jetzt einen Überflug oder kümmern wir uns mal um das ein oder andere und das ist dann hilfreich, auch auf andere zu transportieren. Ich denke, so machen wir das. Denn in jeder Frage, also ist immer das Gleiche, die Frage, die ich jetzt stellen wollte. Was ist das Geheimnis im Gleichnis vom Unkraut im Acker? Ja? So, und dann hätte ich gefragt, was ist das Geheimnis im Gleichnis vom Senfkorn? Und dann hätte ich gefragt, beim Sauerteig und dann vom Schatz im Acker und so weiter. So, das könnt ihr auch gerne mal zu Hause mit den Folien ja auch nochmal entsprechend nachlesen. Ich mache jetzt mal nur dieses Gleichnis vom Unkraut im Acker. Und dann habt ihr eine Richtung. Und dann wisst ihr, genau nach diesem Prinzip muss man dann auch suchen, bei den anderen Gleichnissen. Und das Gleichnis vom Unkraut im Acker ist deswegen, das können wir jetzt gut doch nochmal eben einmal lesen. Das ist ja nicht so lang. Da heißt es im Vers 24, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Die Knechte des Hausherrn kamen aber herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein, damit nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit diesem den Weizen ausrauft. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Das ist das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Und das ist deswegen jetzt so, wo ist jetzt das Geheimnis? Wo ist das Geheimnis? Was denkt ihr? Was ist das Geheimnis? Ihr habt ja schon ein paar Hilfen da angeschlagen. Aber vielleicht können wir das auch in eigene Worte fassen. Was ist jetzt das Besondere, was nicht erwartet war? Also wir müssen ja jetzt immer auf die Suche gehen, was ist nicht erwartet worden? Was stand nicht im Alten Testament? Ist schon schwierig, ja, gebe ich auch zu. Aber lesen wir einfach mal, und dann wird es auch klar, mal die alttestamentlichen Stellen, mal darüber, was geoffenbart worden ist. Es war nämlich geoffenbart worden in Jesaja 11, man wird weder Böses tun noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, denn die Erde wird voll Erkenntnis des Herrn sein. Ist das das Gleichnis vom Unkraut im Acker? Ist das so, wie das Reich sich entwickeln sollte, wie der Herr das hier sagt? Das ist genau das Gegenteil. Da kommt ja auf einmal Böses und Unkraut. Und das Unkraut ist dem Reich sogar aufgedrückt. Ist euch das aufgefallen? Das fängt eigentlich an mit, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker sät. Guten Samen säte. Und wie nennen die Jünger hinterher in der Erklärung des Gleichnisses, denn dieses Gleichnis wird als einziges erklärt, wie nennen die Jünger dieses Gleichnis dann? Sie sagen in Vers 36, deute uns das Gleichnis vom guten Weizen? Nein, da steht das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Das ist nämlich das, was diesem Reich aufgeprägt war. Das Unkraut, dass es da Böses gab. Und das war das, was die gar nicht erwartet haben. Im Alten Testament hat man eben erwartet, dass auf dem ganzen heiligen Berg nicht sein wird, was Böses und Verderben anrichten würde. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn. Also das ist nicht das, was sie erwartet haben. Oder Jesaja 60, Vers 21. Und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein. Hä? Das ist doch Unkraut. Ja, das ist das Geheimnis. Das Reich würde sich anders entwickeln. Oder Jesaja 9, ja, das habe ich schon darauf hingewiesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und das war erwartet und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Ja, aber jetzt noch nicht. Das ist das Geheimnis. Also da merken wir uns, so geht das jetzt mit allen Gleichnissen, die müssen wir auf diese Art und Weise uns eben angucken und immer wieder fragen, wo ist denn jetzt das, was nicht erwartet worden ist? Ne? Wir haben jetzt hier wirklich, dass dem Reich dieses Böse aufgedrückt ist und auch die Erklärung, was dazu geführt hat, warum das Unkraut da aufsprießen konnte. Wisst ihr, dass wenn der Herr hier auf der Erde ist, dann regiert er doch in Macht und Herrlichkeit, in Gerechtigkeit. Dann wird er sofort das Böse entsprechend behandeln. Aber jetzt ist es so, das habe ich hier mal hingeschrieben, mit dem König, der in der Verbannung lebt. Wir haben es mit einem Reich zu tun, wo der König nicht anwesend ist. Und stellt euch jetzt mal ein Reich vor, wo der König in Verbannung ist. Irgendwo in einem fremden Land. Und dann gibt es in diesem Land hier vielleicht irgendwelche, die dem König noch treu sind, untergeben sind. Die darunter leiden, dass der König nicht da ist.
Aber es gibt viele, die sagen, wir wollen die Herrschaft haben. Wir wollen regieren. Und so stellt sich das dar. Ja? Der König ist nicht da. Das ist eben das, was geheimnisvoll an der ganzen Sache war. Das war nicht erwartet, dass der König nicht da ist. Er lebt in der Verbannung. Man wollte nicht, dass dieser über ihn herrsche. So heißt es in Lukas 19. Also da merken wir schon, dass dem Reich etwas ganz anderes aufgeprägt ist. In dieser Zeit dem Reich. So, und wir erkennen hier im Übrigen auch an diesem Gleichnis, dass der Herr sagt, lasst beides zusammen aufwachsen. Das ist mal auch noch so ein Punkt, den wir beim Reich Gottes eben verstehen müssen. Im Reich Gottes gilt der Grundsatz, lasst beides zusammen aufwachsen. Es bringt nichts, alle Katholiken umzubringen oder alle Evangelischen umzubringen oder alle Versammlungen, die nicht gerade stehen, wegzunehmen. Es geht da wirklich um das Unkraut wegnehmen. Das sind die Söhne des Bösen, so werden die bezeichnet. Es geht um Menschen. Ja? Und das kann ja nicht sein. Das hat man zwar auch im Christentum gemacht, ja? Dass man welche exkommuniziert hat und umgebracht hat, Jan Hus und so weiter, ja? Hat man schon auch alles gemacht. Ja? Aber lasst beides zusammen aufwachsen, das ist die Botschaft des Reiches. In der Gemeinde hingegen heißt es, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Da merken wir, das Reich Gottes ist nicht gleich der Versammlung. Das können wir auch lernen, wenn wir diese Gleichnisse im Einzelnen dann betrachten. So, und an der Stelle mache ich dann auch Schluss. Ich würde nur gerne mal noch die letzte Folie nochmal zum Schluss auflegen, dass wir da einfach nochmal einen Blick drauf werfen, dass es eben in dem Unkraut im Acker, da gibt es ein Nebeneinander von echten und Namenschristen. Beim Senfkorn geht es um das unnatürliche Wachstum. Da ist der Senfkorn, das ist also das kleinste Korn, was damals so bekannt war. Und das sollte dann auf einmal zu einem großen Baum werden. Normalerweise wird eine Senfkornstaude, das ist ein Strauch. Ja? Aber das wurde irgendwie unnatürlich groß. So ist das mit dem Christentum auch gewesen. Es ist auf einmal unnatürlich groß geworden. Und dann konnten sogar die Vögel des Himmels darin nisten, so steht es da. Ja? Und das ist so nach außen hin, das Reich, der Himmel ist so von außen ein gewaltiges Reich. Die Christenheit ist gewaltig, ja. Von außen hin betrachtet. Der Sauerteig spricht mehr davon, dass dann dieses Reich von innen her durchsäuert wurde. Und dass dieses Reich von innen heraus durchsetzt wurde mit falscher Lehre und dergleichen. Sauerteig ist immer ein Bild von etwas Bösem in der Bibel. Und merken wir, dass auch von innen, nicht nur von außen die Vögel des Himmels darin nisten, ja, sondern eben auch von innen heraus. Aus eurer Mitte werden böse Leute aufstehen. Das ist sehr früh auch passiert. Aber das ist die äußere Darstellung des Reichs. Und dann kommt eben das, was wirklich Wert hat in dem Reich. Ne? Der Schatz, der aus dem Völkermeer gehoben wird. Ja? Das ist eben das, was auch im Alten Testament nicht bekannt war. Die Kostbarkeit der Versammlung in der Perle war nicht bekannt. Die Beschäftigung mit den guten Fischen, das war nicht das, was man erwartet hatte im Friedensreich. Da gab es nur Gerechte. Da war keine Aussonderung von falschen Fischen. Ja, und das habe ich schon gesagt mit der Vergebung und mit der Gnade und dann eben auch mit der, das ist auch ganz interessant, die 10 Jungfrauen. Das Reich der Himmel sollte durch die Erwartung des Herrn gekennzeichnet sein. Ja. Das Friedensreich ist nicht von Einschlafen. Da ist nie von Einschlafen und Aufwachen und wieder Einschlafen die Rede. Das gibt es da gar nicht. Ja? Aber in dem Reich der Himmel in der jetzigen Zeit, da gibt es sowas. Da kann man eben einschlafen, das Wiederkommen des Herrn aus dem Auge verlieren. Wie ist das, passiert uns das und wie ist das in der Christenheit passiert? Gut, also das ist mal so ein Überblick darüber. Ich werde sicherlich diese Folien auch nochmal ins Internet stellen. Vielleicht kann man auch das eine oder andere nochmal in einem weiteren machen. Muss man sich dann mal überlegen. Sind jetzt bis hierhin noch Fragen?